Im Naturkundemuseum geht es nicht um Verwandtschaftsverhältnisse der letzten 100 Jahre. Es geht um Millionen von Jahren. Es geht nicht um 20 Verwandte, sondern um Tausende. Und um Fragen wie, sind Regenwürmer eher mit dem Tausendfüßler oder mit Schnecken verwandt? Doch die Beantwortung dieser Fragen ist eine echte Herausforderung.
Wie kommt man quasi vom Tier, das man anschaut, zum Stammbaum? Weil es steht da nicht drauf, ich bin näher verwandt jetzt mit dem und dem. Das funktioniert durch erstmal einen Vergleich der Merkmale. Morphologisch wären das die Organisation bestimmter Strukturen. Das können Organe sein, das können Verhaltensmerkmale sein, wie zum Beispiel Gesänge bei Vögeln, Knochenstrukturen, irgendwelche Fortsätze wie Gelenke ausgebildet sind und so weiter.
Je mehr Gemeinsamkeiten, desto näher sind die Lebewesen miteinander verwandt. Klingt einfach. Doch Dr. Bechli und seine Kollegen hatten sich ihr Ziel besonders hoch gesteckt. Ein Stammbaum mit 20.000 Gruppen, also Tierklassen und Pflanzenfamilien, ist nun im Internet für jedermann abrufbar. Dafür haben sie 10 Jahre lang geforscht. Auch so einige Überraschungen sind dabei herausgekommen. Denn die Biologen haben auch molekulare Daten, die Informationen des Erbguts, mit einfließen lassen.
Es gibt in vielen Bereichen sehr gute Übereinstimmung zwischen anatomischen Daten und molekularen Daten. Es gibt aber auch in einigen überraschenden Fällen ganz eklatante Widersprüche. Und da hat sich zum Teil gezeigt, dass die Anatomie in die Irre führt als Gradmesser im Sinne von Verwandtschaft. Dass also Sachen ähnlich aussehen von der Art und Weise, wie die Evolution bestimmte Lösungen realisiert hat. Aber wenn man sich die molekularen Hintergründe anschaut, dann stellt man fest, dass es unabhängig voneinander entstanden.
Ein Beispiel dafür. In den Biologiebüchern von heute steht noch häufig, Regenwürmer sind nah mit dem Tausendfüßler verwandt. Inzwischen weiß man, falsch. Beide haben zwar Körper, die aus vielen hintereinander gesetzten Gliedern bestehen, trotzdem ist der Regenwurm doch näher mit den Schnecken verwandt. Da muss also Geschichte, Evolutionsgeschichte, neu geschrieben werden. Doch das ist nicht der einzige Fall.
Der Säugetierstammbaum, der eigentlich so bis in die 80er Jahre geklärt galt aufgrund von Fossilien, von Morphologie, ist völlig über den Haufen geschmissen worden durch molekulare Untersuchungen. Und man kennt heute zum Beispiel eine Gruppe, die heißt Afroteria. Da stecken Tiere drin wie Elefant, Schliefer und Seekuh. Das wusste man auch schon aufgrund der Morphologie. Aber zum anderen gehören dazu auch die igelartigen madagassischen Tanrex, das Erdferkel, der afrikanische Goldmull. Also Tiere, die aussehen wie ein Maulwurf oder wie eine Spitzmaus oder wie ein Igel, wo man jetzt nicht denken würde, die sind mit Elefant und Seekuh verwandt.
Man könnte ja nun etwas provozierend fragen, wozu muss der Mensch so etwas überhaupt wissen? Kann es uns nicht egal sein, ob das Erdferkel mit Elefanten verwandt ist? Doch ein Stammbaum mit so vielen Vertretern ist durchaus sinnvoll. Nicht nur für Hobbygärtner oder den Aquarianer, der wissen will, zu welcher verwandtschaftlichen Gruppe seine Guppies gehören.
Der konkrete Hintergrund dafür ist, egal in welcher Disziplin Forschung gemacht wird, ob in der Medizin oder in der angewandten Landwirtschaftsforschung zum Beispiel, wird ja jede Forschung nur an wenigen Organismen gemacht. Also es wird zum Beispiel der Mais untersucht für die Pflanzen. Jetzt ist die Frage, wie kann man diese Ergebnisse, die an einzelnen Labororganismen gemacht worden sind, wie kann man die übertragen auf eine größere Anzahl? Und das ist nur deshalb möglich, weil eben Organismen miteinander verwandt sind. Und je näher sie miteinander verwandt sind, umso eher sind bestimmte Ergebnisse übertragbar.
Wer den Stammbaum im Internet anklickt, sieht zunächst nicht die 20.000 Gruppen. Denn das wäre für jeden Internetnutzer wohl zu viel des Guten. Dr. Bechli erklärt, wie der Stammbaum zu bedienen ist.
Man kann mit der Maus sich jetzt in diesem Stammbaum bewegen. Man klickt also irgendwo eine Stelle in dem Baum an, wo man sich weiterhin bewegen will und zieht einfach, indem man die Maustaste gedrückt hält. Also von Beginn an sieht man natürlich erstmal nur die untersten Sprossen des Stammbaums, quasi beim Ursprung des Lebens. Dort, wo die erste Zelle entstanden ist, Bakterien und Einzeller. Und dann muss man sich jetzt, wenn man zum Beispiel zum Menschen kommen will, natürlich durchhangeln, also erstmal zu den zellkernhaltigen Lebewesen und dann durch die ganzen wirbellosen Gruppen, bis man zu den Säugetieren kommt. Man sieht also immer nur einen Ausschnitt des Stammbaumes im Bildschirm und muss dann in der Richtung, in der man weiterschauen will, sich dann den nächsten Teil des Stammbaums in das Bildfeld hineinziehen.
Und auf der Suche nach dem Menschen hangelt sich Dr. Bechli durch die Äste seines Stammbaums. Theoretisch muss er in Richtung Gorillas und Orang-Utans. Doch wo sind die nur?
Jetzt muss ich mal kurz schauen, wo wir hier zu den Primaten kommen. Das ist ganz schön knifflig, da verirrt man sich zum Teil selber jetzt im Stammbaum.
Zum Glück gibt es ja noch die Suchfunktion, mit der sich Dr. Bechli direkt zu dem Lebewesen der Wahl bewegen kann. Diese Version ist leider im Internet wegen technischer Schwierigkeiten noch nicht verfügbar, doch das ist nur noch eine Frage der Zeit. Dass der Schimpanse der nächste Verwandte des Menschen ist, da sind sich die Forscher heute sicher. Doch was ist mit allen anderen Verwandtschaftsverhältnissen im Stammbaum von Dr. Bechli?
Das Wissen von heute ist der Irrtum von morgen. Das stimmt natürlich in vielen Einzelfällen. Insofern kann man nie davon ausgehen, dass dieser Stammbaum jetzt in allen 20.000 Verzweigungen auch morgen noch stimmen wird.
Der Stammbaum bleibt also auch in dieser Hinsicht dynamisch. Aber dank der Mitarbeiter im Naturkundemuseum Stuttgart immer auf dem neuesten Stand. Und das ist bei ständig neuen Forschungsergebnissen viel wert.